Die Sünden der Lutheraner werden also beim Namen genannt, die Sünden der Katholiken nur insoweit wir dafür verantwortlich sind. Es wächst das Bewusstsein, sagt dieses Dokument, dass der Streit des 16. Jahrhunderts zu Ende ist. Die Gründe dafür, den Glauben der anderen gegenseitig zu verurteilen, sind hinfällig geworden. Wir haben dieses Dokument durchstudiert und ich frage mich die Frage, ist es zu Ende? Tatsächlich? Ist es so? Welche Doktrine hat sich denn geändert? Wo ist Rom biblisch geworden, damit wir jetzt wieder Einheit mit Rom haben können? In jeder Hinsicht, in diesem Dokument wird Christus geleugnet und Rom anstelle Christus gestellt. Dann haben sie einige Imperative. Wenn es um bestimmte Fragen geht, wie zum Beispiel die Frage der Autorität, naja, komm, wir reden nicht zu viel darüber, der Papst hat die Autorität. Zweiter Imperativ, Lutheraner und Katholiken müssen sich selbstständig durch die Begegnung mit den anderen und durch die gegenseitige Zeugnis des Glaubens verändern lassen. Aber Rom hat sich ja nicht geändert und hat sich auch nicht verändern lassen. Die einzige Veränderung, die hier kam, war von den Lutheranern. Der dritte Imperativ. Katholiken und Lutheraner sollen sich erneut dazu verpflichten, die sichtbare Einheit zu suchen. Sie sollen gemeinsam erarbeiten, welche konkreten Schritte das bedeutet und sie sollen immer neu nach diesem Ziel streben. Und das vierte Imperativ, Lutheraner und Katholiken müssen gemeinsam die Kraft des Evangeliums Jesu Christi für unsere Zeit wiederentdecken. Ja, was ist denn die Kraft für unsere Zeit? Ist es nicht die Soziallehre der römisch-katholischen Kirche? Weil wenn sie auf Dogmen gezielt ist, dann können sie sich nicht einigen. Die fünfte Imperative, Katholiken und Lutheraner, sollen in der Verkündigung im Dienst an der Welt zusammen Zeugnis für Gottes Gnade ablegen. Also die Welt, dieses irdische Königreich, das hier aufgebaut werden. Also wie stehen wir zu diesen Punkten mit Blick auf den großen Kampf? Zitieren wir Manuscript Releases 10. Wir sollen verkündigen, gefallen, gefallen ist Babylon die Große und ist eine Behausung der Dämonen geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Vögel. Das ist ein schreckliches Zitat aus der Bibel. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, damit ihr nicht ihre Sünden teilhaftig werden, damit ihr nicht von ihren Plagen empfängt. Diese Botschaft müssen die Kirchen hören. Sie sollen darüber nachdenken, wie das am besten zu erreichen ist. Die Verkündigung muss derart sein, dass sie die Aufmerksamkeit vernünftiger Menschen auf sich zieht. Wir leben hier in einer ganz spannenden Zeit. Christus, der in den Mittelpunkt gestellt war, wird wieder herausgehoben und das päpstliche System wieder an ihrer Stelle gepflanzt. Die Eucharistie ist zurück. Das Priesteramt ist zurück. Die Sündenvergebung ist zurück. Die ganze Hierarchie der Kirche, so wie Rom es haben möchte, ist wieder zurück, anstatt ein allgemeines Priestertum der Gläubigen. Wir führen einen Angriffskrieg. Uns steht Gewaltiges bevor. Ja, wir sind bereits mittendrin. Beten wir zu Gott, dass die vier Engel die vier Winde noch halten mögen, damit sie nicht Schaden und Vernichten anrichten, bevor die letzte Warnung die Welt erreicht hat. Und handeln wir dann unseren Gebeten entsprechend. Die Wahrheit für diese Zeit darf nicht irgendwie abgeschwächt werden. Die gegenwärtige Wahrheit muss unser erstes Anliegen sein. Die dritte Engelbotschaft muss ihr Werk tun, nämlich ein Volk aus den Kirchen herauszuholen, das sich auf das Fundament ewiger Wahrheit stellt. Der erste Ruf von Babylons Fall, ja, wann fand denn der statt? Ruf Offenbarung 18, wann findet denn der statt? Es gab zwei Rufe aus Babylon. Es gab zwei Tempelreinigungen. Es gab zwei Rufe an Abraham. Der erste Ruf war aus Ur und nur ein teilweises Herauskommen, weil sie in Haran blieben, wo sein Vater noch immer fremde Götter verehrte. Als diese Generation tot war, führte der zweite Ruf aus Haran zu einer vollständigen Trennung vom Götzendienst. Genauso wird der zweite Ruf aus Babylon zu einer vollständigen Trennung vom Götzendienst führen. Kann der Protestantismus es wagen, um wieder zum Götzendienst überzutreten? Laut Ascher war der erste Ruf an Abraham 1922 vor Christus und der zweite Ruf aus Haran 1921 vor Christus. Damit beginnen auch die 430 Jahre für das jüdische Volk. Der Mitternachtsruf. Ich sah ein gewaltiges Licht vom Himmel auf Gottes Volk leuchten. Die Lichtstrahlen schienen so hell wie die Sonne und ich hörte Engel rufen, siehe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Dies war der Mitternachtsruf, der die zweite Engelbotschaft vorantreiben sollte. Also es gab einen Mitternachtsruf. Und dieser Mitternachtsruf hatte etwas mit der zweiten Engelbotschaft zu tun. Die zweite Engelbotschaft sagte, Babylon ist gefallen, gefallen. Aber sie sagt nicht, komm aus hier raus, mein Volk. In der prophetisch angekündigten Zeit heißt es über Babylon, ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Das Maß ihrer Schuld ist nun voll und die Stunde ihrer Zerstörung steht bevor. Aber Gott hat noch ein Volk in Babylon und vor der Vollstreckung seiner Strafgerichte müssen diese Treue herausgerufen werden, damit sie nicht in Babylons Sünden teilhaben und von ihren Plagen heimgesucht werden. Das ist der Grund für die Bewegung, die bildlich durch den Engel dargestellt wird, der aus dem Himmel kommt, die Erde mit seiner Herrlichkeit erleuchtet und mit lauter mächtiger Stimme Babylons Sünden anprangert. Im Zuge dieser Botschaft erschallt der Ruf, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Diese Erklärungen vereinen sich mit der dritten Engelbotschaft und stellen die letzte Warnung an die Bewohner der Erde dar. Also dieser laute Ruf, komm aus ihr raus, mein Volk, muss im Zusammenhang mit dem dritten Engel verkündigt werden. Dann sah ich einen anderen mächtigen Engel, der den Auftrag hatte, zur Erde herabzusteigen. Und das ist der Engel von Offenbarung 18. Die zweite Engelbotschaft von Babylons Fall wird wiederholt, denn er sagt, gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt. Sie ist eine Behäusung der Teufel geworden und ein Behältnis aller unreinen Geistes und verhassten Vögel. Und das sind falsche Geister, falsche heilige Geister. Der Heilige Geist führt in alle Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit, sein Gesetz ist die Wahrheit. Wenn dieser Geist wegführt von Christus als Mittelpunkt und einen anderen in die Mitte stellt, wenn dieser Geist wegführt von Gottes Gebote und päpstliche Gebote mit geändertem Gesetz in den Mittelpunkt stellt, und wenn dieser Geist vom Wort Gottes wegführt und Tradition anstelle davon stellt, dann ist es nicht der Heilige Geist. Das müsste sich jeder überlegen. Also das Werk dieses Engels kommt gerade zur rechten Zeit, um sich dem letzten großen Werk der dritten Engelbotschaft anzuschließen, die zu einem lauten Ruf anschwillt. Außerdem wird Gottes Volk so vorbereitet, in der bevorstehenden Stunde der Versuchung standhaft zu bleiben. Ich sah ein großes Licht auf ihnen ruhen und sie vereinigten sich, um furchtlos die dritte Engelbotschaft zu verkündigen. Ich hörte, wie die Gerüsteten die Wahrheit mit großer Vollmacht aussprachen und die Wirkung blieb nicht aus. Ich glaube, wir leben in dieser ganz ernsthaften Zeit. Das klare Zeugnis führt zur Sichtung. Ich fragte nach der Bedeutung der Sichtung. Es kommt also eine Sichtung. Diese Botschaft, dieses Aufprallen des Evangeliums Schiff, dieses Aufprallen der Wahrheit gegen die Unwahrheit von Malta, von dem römisch-katholischen System und seinem Machtsystem, wird zu einer Sichtung führen. Das Schiff wird zerbrechen. Aber wir klammern uns an die Bretter, wir klammern uns an die Wahrheit, wir lassen nicht los. Und der Spätregen wird kommen. Der Herr erwartet, dass das klare Zeugnis wieder wie in den früheren Jahren verkündigt wird. Er ruft zur Erneuerung des Glaubenslebens auf. Sein Volk ist schon lang geistlich wie betäubt. Doch es wird zu einer Auferstehung vom scheinbaren Tod kommen. Durch Gebet und Sündenbekenntnis müssen wir dem König den Weg freimachen. Ich glaube, wir sind historisch an dem Punkt, wo die Geschichte sich wiederholt. Komm, wir lesen in der Bibel, Matthäus 27, 24. Als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser und wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und über unsere Kinder. Das ist ein schrecklicher Spruch. Da gab er ihnen den Barabbas frei. Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn zur Kreuzigung. Da nahmen die Kriegsknechte des Statthalters Jesus in das Prätorium und versammelten die ganze Schar um ihn. Und sie zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel um und flochten eine Krone aus Dornen, setzten sie auf sein Haupt und gaben ihm ein Rohr in die rechte Hand und beugten vor ihm die Knie, verspotteten ihn und sprachen: Sei gegrüßt, König der Juden. Faszinierend. Sie haben gar nicht gemerkt, was sie gemacht haben. Sie haben ihn als König gekrönt. Wohl mit einer Dornenkrone. Wohl mit einem Mantel des Spottes. Wohl mit einer Rute des Spottens. Aber sie haben ihn gekrönt. In Demut ist er gekrönt, aber in Herrlichkeit kommt er wieder. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach: Wollt ihr, dass ich euch den König der Juden freigebe? Denn er wusste, dass die obersten Priester ihn aus Neid ausgeliefert hatten. Aber die obersten Priester wiegelten die Volksmenge auf, dass sie ihnen lieber den Barabbas losgeben sollte. Und Pilatus antwortete und sprach wiederum zu ihnen: Was wollt ihr nun, dass ich mit dem tue, den ihr König der Juden nennt? Sie aber schrien wiederum: Kreuzige ihn! Pilatus sprach zu ihnen: Was hat er denn Böses getan? Da schrien sie noch viel mehr: Kreuzige ihn! Von da an suchte Pilatus, ihn freizugeben, aber die Juden schrien und sprachen: Wenn du diesen freilässt, so bist du kein Freund des Kaisers. Denn wer sich selbst zum König macht, der stellt sich gegen den Kaiser. Als nun Pilatus dieses Wort hörte, führte er Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, des Steinpflaster genannt wird, auf Hebräisch aber Gabbata. Es war aber Rüsttag für das Passa, und zwar um die sechste Stunde, und er sprach zu den Juden: Seht das, euer König! Immer wieder diese Worte: Das ist euer König! Soll ich euren König freilassen? Sie aber schrien: Fort, fort mit ihm, kreuzige ihn! Pilatus spricht zu ihnen: Euer König soll ich kreuzigen? Die obersten Priester antworteten: Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Wir haben keinen König als nur den Kaiser. Jetzt wollen wir eine merkwürdige Geschichte studieren. Und jeder Protestant müsste sorgfältig zuhören. Und vor allem meine lieben Lutheraner, die dieses Dokument zusammen mit der katholischen Kirche zusammengestellt haben, horcht bitte auf, denn die Geschichte wiederholt sich. Vielleicht müssten wir ein bisschen in die Geschichte zurückgreifen. Und jeder Protestant müsste sorgfältig zuhören, um zu sehen, wo wir stehen im Rahmen der Zeit und womit wir eigentlich jetzt tätig sind. Geschichte ist nämlich merkwürdiger als Märchen. Komm, wir fangen an mit dieser Geschichte von Julius Caesar und was kurz vor seiner Regierung begann. Wir fangen an mit diesem geschichtlichen Zitat. Als Roms Machtbereich sich um viele Teile Griechenlands vergrößerte, starb im Jahre 133 vor Christus Attalus, der letzte König von Pergamon, und übertrug in seinem Testament alle Gebiete unter Pergamons Herrschaft an das römische Volk. So wurde das Königtum Pergamon dem römischen Reich einverleibt. Einige Jahre lang gab es allerdings niemand, der offen alle mit den Titeln der Pergamon-Könige verbunden würde und Macht für sich beanspruchen konnte, nämlich als souveräner Pontiff. Die Autorität der römischen Pontiffs war darum beschränkt. Doch diese Situation änderte sich schlagartig mit Julius Caesar. Sein Name ist der Ursprung der Caesaren, Titels der römischen Kaiser. Die Caesaren hatten auch die Stellung eines Pontifex Maximus inne. Also was geschah denn hier jetzt eigentlich? Pergamos, wo kommt dieser Staat her und wer war der König von Pergamos? Das Priestertum in Babylon. Als Medo-Persien Babylon überrumpelte, floh aus Babylon. Und dieses Priesteramt, dieses hohe Priesteramt von Babylon, dieser König-Gott-Priester und sein Folge gründeten eine neue Stadt, Pergamos. Die war ziemlich undurchdringlich. Im Buch Offenbarung lesen wir, dass Pergamos ist der Sitz Satans. Also hier war die volle babylonische Religion mit dem hohen Priester, der ein Gottpriester war und Gottkönig war, in Pergamos. Und keiner hatte Pergamos erobert. Aber im Jahr 133 übergab Attalus seinen Titel und sein Gebiet dem römischen Kaiser. Aber da war eine Voraussetzung. Der römische Kaiser musste die vollen Titel mit allem, was dazugehört, für sich beanspruchen. Denn die Kaiser haben das wohl gemacht, sie haben sich das Gebiet genommen, sie haben sich den Titel genommen, Pontifex Maximus, aber sie haben es nicht gewagt, die Vollmacht, die damit zusammenhing, auf sich zu beziehen. Und so von 133 lag diese Vollmacht, ohne gebraucht zu werden, bis Julius Caesar kam. Jetzt, was war diese Vollmacht? Die Voraussetzung war, dass wenn einer diesen Titel auf sich nimmt, dann muss er auch gleichzeitig Gott sein und als Gott angebetet werden. Und kein Kaiser hat das gewagt. Außer Julius Caesar. Lesen wir in der Geschichte weiter. Julius Caesar wurde 63 vor Christus zum Pontifex Maximus gewählt. Er nahm also den Titel, er war Herrscher über das Gebiet, aber jetzt tat er das Unmögliche. Später nahm er die Position eines obersten Regenten des römischen Staates an. Damit hatte er alle Vollmachten und Funktionen des babylonischen Pontiffs an sich gezogen und wurde zum wahren rechtmäßigen Nachfolger Belsassas. Er war ein Gottkönig. Damit nicht zufrieden, wurde er am 25. Dezember, und bitte auf das Datum achten, 48 vor Christus, im Jupiter-Tempel von Alexandrien zur Inkarnation Jupiters erklärt. Also hier nahm er zum ersten Mal nicht nur den Titel Pontifex Maximus, sondern auch seine Gottheit, die damit zusammenhing, auf sich. Die britische Enzyklopädie sagt außerdem über Julius Caesar, es gibt Hinweise, dass er in den letzten 6 Monaten seines Lebens nicht nur namentlich und faktisch eine Monarchie anstrebte, sondern auch die Vergottung. Die Römer, ebenso wie Griechen, Orientale und Barbaren anerkennen sollten. Also wer musste es anerkennen? Nicht nur die Römer, sondern die Griechen und die Orientale und die Barbaren. Das heißt, die ganze Welt musste ihn als Gott verehren. Indem Julius Caesar den Anspruch der Göttlichkeit erhob, trat er in den Fußstapfen der Könige von Pergamon. Die römischen Kaiser nach Julius Caesar wurden allgemein als Götter angesehen. Und sie mussten auch als Götter angebetet werden. Es ist ja interessant, dass die frühe Christenkirche ja gerade in diesem Punkt in Konflikt kam mit Rom. Denn sie weigerten sich, sich niederzubeugen vor den Kaisern, um sie als Götter anzubeten. Und die Christenverfolgung hatte viel damit zu tun. Denn der römische Kaiser war ein Gottkönig seit Julius Caesar. Jetzt hier sehen wir den Papst Franziskus. Und er sitzt auf einem weißen Thron zwischen 2 Engeln mit 4 Personen ringsherum. Das ist genau wie der Thron Gottes ist. Das ist eine Blasphemie sondergleichen. Hier stellt er sich gleich mit Gott. Er sitzt auf dem großen weißen Thron zwischen den Cherubims. Und 4 lebendige Wesen, so wie Ezekiel die Vision saß, sitzen umher. Er ist Gott auf Erden. Er hat den Titel Pontifex Maximus. Er ist der römische Kaiser im wahren Sinne der Erbe der Könige von Pergamos. Papst Franziskus leitet am 25. Januar 2014 das Fest der Bekehrung des heiligen Apostel Paulus zum Abschluss der Gebetswoche für die Einheit der Christen in der Basilika. St. Paul vor den Mauern, man beachte, Papst Franziskus sitzt auf einem großen weißen Thron zwischen 2 goldenen Cherubim in der Apsis. Es ist ja interessant, dass die Päpste so oft den Namen Johannes tragen und auch so oft den Namen Paulus tragen. Ist da ein besonderer Grund? Wir wissen, dass die okkulte Welt diesen Namen Johannes so gerne gebrauchen, weil er enthauptet wurde. Es ist ein Symbol ihres Gottes über das Christentum und über Christus, die Enthauptung. Und Paulus wurde natürlich auch enthauptet. Was auch interessant ist, ist auf der Twitter-Page vom White House erschien dieses Bild von Obama auf diesem Thron aus Eisen mit den 1000 Schwertern nach unten und er mit der Königskrone auf dem Schoß. Und im Vordergrund auf dem Tisch der Bogen und die Tannenzapfen, die natürlich das Heidentum und auch Rom gleichstellen, denn der Tannenzapfen ist auch ein Symbol, das in Rom gebraucht wird. Jetzt, ob das echt ist oder nicht, es gab heftige Kritik über dieses Bild. Und die Republikanerin Michelle Bachmann zum Beispiel meinte, Obama mag sich für einen König halten. Aber er sei es nicht, während der Republikaner Rahm Weber den Präsidenten als verlogenen sozialistischen Diktator brandmerkte. Naja, aber das Signal ist faszinierend. Eisen, Daniels Bild, steht für Rom. Und wir haben hier ein Bild und wir haben einen König. Der König, der sitzt hier auf einem eisernen Thron. Er regiert. Namens wem? Für das Papsttum. Und der Papst sitzt auf einem göttlichen Thron, den großen weißen Thron. Also wir haben einen Gottkönig und wir haben ein Bild des Tieres. Was nicht zu leugnen ist, dass Obama, als er damals die Kandidatur für die Demokraten annahm, seine Rede hielt vor einer Wiederherstellung des Pergamos-Tempels, des Pergamos-Altars. Obamas Bühne bei der Nationalversammlung der Demokraten 2008 war im Stil des Pergamon-Altars entworfen. Im griechischen Tempel, der in Offenbarung Sitz des Satans oder Thron Satans genannt wird. Offenbarung 13,4, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte, und sie beteten das Tier an, und sie sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen. Wir leben in einer ganz sonderlichen Zeit. Und ich frage mich, wie lange wird Gott zuschauen, wie der Mensch sich erhebt? Das ist ja unerhört, dass ein Mensch, ein sündiger Mensch, sich auf einen großen weißen Thron setzt zwischen zwei Cherubim, als ob er Gott wäre. Und das ist derjenige, wo Protestantismus sagt, den erkennen wir. Wir haben keinen König außer den Kaiser. Dann haben sie auch einen anderen Gott. Und haben sie gesagt, Jesus Christus, wir wollen ihn nicht. Kreuzige ich ihn wieder. Journalisten, USA verfolgen globale Strategie zur Weltherrschaft. Naja, das ist, was wir gesehen haben in den vorigen Vorträgen. Die Vereinigten Staaten und Europa haben eine langfristige globalistische Strategie zur totalen Weltbeherrschung entworfen. So ein US-Militärveteran und Journalist in Dänemark. Ja, sie wollen die Macht an sich greifen, aber sie wollen nicht nur politische Macht, nicht nur ökonomische Macht, sondern Religionsmacht. Und alle müssen sich fügen. Katholisches Info. Papst Franziskus wird als erster Papst vor dem US-Kongress sprechen. Wir haben ja gesehen, er ging in seinen Tempel hinein. Das war ein Gottkönig, der da sprach. Und mit welchem Prunk wurde er nicht empfangen? Before the News, damals war es eine große Rede, oh, es werden Blutmonde sein zu dieser Zeit, die Blutmonde Tetrater, der große Versöhnungstag. Wir haben ja die gnostischen, kabbalistischen Zeiten studiert, die hier im Spiel waren. Aber das ist nicht das Wesentliche, die Ereignisse sind wesentlich. Wie kann ein Mensch sich anstelle Gottes stellen, sich auf einem weißen Thron setzen, zwischen den Cherubim, und dann noch die Ehre auf sich zukommen lassen, ohne zu sagen, Christus an erster Stelle. Vatikan veröffentlicht Papst Franziskus' US-Reiseplan. Der Papst wird am 22. September im Joint Andrews Base Militärplatz ankommen. Es wird Yom Kippur sein. Der kabbalistische Kalender ist hier im Spiel. Obama ruft Weltführer auf, Papst Franziskus Botschaft zu beachten. Ist das der neue Gottmensch? Ich begrüße die Enzyklika, die über die Umgebung, seine Heiligkeit, Papst Franziskus. Das ist schon eine Gotteslästerung, um einen Menschen seine Heiligkeit zu nennen. Gott allein ist heilig, sagt die Bibel. Mit der tiefen Bewunderung für die Entscheidung des Papstes, sich für ein Handeln gegen den globalen Klimawandel auszusprechen, klar, kraftvoll und mit der vollen Autorität seiner Stellung. Ist das nicht nur Schikane, um Gesetze in Betrieb zu bringen, wo Menschen gehärtet werden in eine Richtung? Hier ist das Enzyklikum. In der Eucharistie findet die Schöpfung ihre größte Erhöhung. Die Gnade, die dazu neigt, sich spürbar zu zeigen, erreicht einen erstaunlichen Ausdruck, wenn der menschgewordene Gott selbst so weit geht, sich von seinem Geschöpf verzehren zu lassen. Ist das nicht schrecklich? In diesem Enzyklikel über die Umgebung wird die Eucharistie hineingequetscht. Der Mensch soll feiern auf dieser Erde, auf dieser Gaia-Erde, dass Gott durch seine Menschen gegessen wird. Das ist eine heidnische Lehre. Protestanten, werdet wach. Ja, komisch. Denn auch dann, wenn man die Eucharistie auf dem kleinen Altar einer Dorfkirche feiert, feiert man sie immer in einem gewissen Sinne auf dem Altar der Welt. Christus soll in der Welt wieder und wieder und wieder gekreuzigt werden. Das ist der Antichrist, der sagt, Christus, du bist ein Gekreuzigter und du wirst ewig ein Gekreuzigter bleiben. Ich werde mein Königreich hier aufstellen, auf Erde. Die Eucharistie vereint Himmel und Erde, umfasst und durchdringt die gesamte Schöpfung. Martin Luther hat gesagt, es ist ein Gräuel, wenn die Eucharistie angehoben wird. Die Welt, die aus den Händen Gottes hervorging, kehrt zu ihm zurück in seliger und vollkommener Anbetung. Im eucharistischen Brot ist die Schöpfung auf der Vergöttlichung, auf die heilige Hochzeit, auf die Vereinigung mit dem Schöpfer selbst ausgerichtet. Was für pantheistische Worte sind denn das? Und dann mit der Umgebung soll der Sonntag auch noch verbunden werden? Das ist ja eine wissenschaftliche Vergewaltigung. Er schreibt, der Papst, am Sonntag hat die Teilnahme an der Eucharistie eine besondere Bedeutung. Dieser Tag wird wie der jüdische Sabbat als ein Tag der Heilung, der Beziehungen des Menschen zu Gott, zu sich selbst, zu den anderen und zur Welt gewährt. Ja, von welchem Gott sprechen wir denn hier? Der einzigste Gott, der hier nach seinem eigenen Erkenntnis den Sabbat verlegt hat auf den Sonntag, ist das Papsttum. Und dieser Sonntag soll Teil dieser Gesetze werden, dieser Umgebungsgesetze. Die Eucharistie, das ständige Opfer Christi und der Sonntag sollen zum Teil dieser Feier werden. Die ewige Ruhe des Menschen in Gott wird durch den Sonntag gekennzeichnet. In dieser Weise bezieht die christliche Spiritualität den Wert der Muße und des Festes ein. Der Mensch neigt dazu, die kontemplative Ruhe auf den Bereich des Unfruchtbaren und Unnötigen herabzusetzen und vergisst dabei, dass man so dem Wert, das man vollbringt, das Wichtigste nimmt, seinen Sinn. Also in dieser neuen Weltordnung soll die Eucharistie wieder gemeinsam gefeiert werden, der Sonntag soll eingehalten werden und dieser Gottkönig muss wieder verehrt werden, durch das man ihm gehorcht, er dem Gott der Bibel. Wir sind berufen, in unserem Handeln eine Dimension der Empfänglichkeit und der Unentgeltlichkeit einzubeziehen, die etwas anderes ist als ein bloßes Nichtstun. So hier soll ein religiöses System und ein soziales System wieder aufgebaut werden, das nach den Richtlinien des Papsttums geht und nicht den Richtlinien der Bibel. Papst Franziskus ruft zu neuer ökologischer und wirtschaftlicher Ordnung auf. Es soll ein total neues System auf diesem Planeten kommen, eine neue Weltordnung. In Offenbarung 13, Vers 3 lesen wir, und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet. Und seine Todeswunde wurde geheilt. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Ist dieses Wort verwundert, wie wir schon gesagt haben, heißt im gleichen Gedankengut. The whole world, sagt das Englische, wondered mit einem O, denken after the beast, hat die gleiche Gesinnung. Und die Medien werden gebraucht, um diese Gesinnung zu zeugen. Also dieses Tier und die protestantische Welt hat ganz eindeutig gezeigt, dass das das Papsttum war, hatte eine tödliche Wunde, es hatte seine politische Macht verloren. 1798. Wir haben gesehen, wie die Jesuiten in brillanter Form diese Macht wieder an sich zueigneten. Und jetzt regiert ein jesuitischer Papst. Und diese Wunde ist geheilt. Und was passiert? Sie beteten den Drachen an, der dem Tier Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich? Wer vermag mit ihm zu kämpfen? Diese Symbole waren bekannt zu der damaligen Zeit, denn der sumerische Gott Ninurta, ein Vorläufer von dem Gott Marduk, tötete einen 7-drachenköpfiges Tier und eines der Köpfe war verwundet. Aber dieses Tier hat eine Auferstehung. Katholizismus wird wieder zur Weltmacht. Marduk, der Gott, der über das Böse regiert. Und dieser Gott will über ein Königreich der Rebellen regieren. Und diejenigen, die an Gott glauben, die sollen entfernt werden. Das sind die Fundamentalisten. Das sind die, die gefährlich sind, weil sie wirklich glauben, was die Bibel sagt. Matthäus 24, Vers 1. Und Jesus trat hinaus und ging vom Tempel hinweg. Und seine Jünger kamen herzu, um ihnen die Gebäude des Tempels zu zeigen. Jesus aber sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben, der nicht abgebrochen wird. Und so war es auch. Jerusalem wurde vernichtet. Das Volk hatte gesagt, wir haben keinen König, außer den Kaiser. Und Jerusalem wurde vernichtet. Es ist interessant, dass die Gnadenzeit noch nicht vorbei war, als sie Jesus kreuzigten. Denn Jesus sagte, geh erst zu den verlorenen Schafen von Israels. Aber 3,5 Jahre später geschah etwas, was das Evangelium in die Welt verbreitete. Der Untergang Jerusalems ist ein Symbol für den unaufhaltsamen Weltuntergang am Ende der Zeit. Das kommt von dem Buch Thoughts from the Mount of Blessing, das bessere Leben in Deutsch. Die Vorhersagen, die sich in der Eroberung Jerusalem teilweise erfüllten, treffen noch direkter auf die letzten Tage zu. Wir stehen gerade an der Schwelle gewaltiger und ernster Ereignisse. Vor uns ist eine Krise, wie sie die Welt noch nie erlebt hat. Und ebenso wie den ersten Jüngern gilt uns die tröstliche Verheißung, dass Gottes Reich über allem herrscht. Mit der Steinigung von Stephanus endete die Gnadenzeit für das Judenvolk. Als Stephanus gesteinigt wurde, ging das Evangelium an die Heiden. Paulus wurde gerufen auf dem Weg nach Damaskus, um als Apostel für die Heiden weiterhin zu wirken. Und Petrus hatte eine Vision, wo dieses Tuch runterkam mit den unreinen Tieren und er bekam den Auftrag, nehmt Petrus, iss, töte und iss. Nein, Herr, ich habe noch nie etwas Unreines gegessen. Dreimal. Und dann klopft es an die Tür und drei Männer stehen da. Alle drei nach jüdischer Sicht unrein. Aber er geht mit ihnen zu Cornelius. Und er sagt, Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen unrein nennen darf. Und somit wurde der Heilige Geist auch über die Heiden ausgegossen und das Evangelium wird von den Heiden verbreitet. Als Nation haben sie Christus geleugnet, die Juden. Sie haben gesagt, wir haben keinen König außer den Kaiser. Als Einzelne, wenn sie Christus annehmen, sagt die Bibel, können sie wieder eingepropft werden in diesen Feigenbaum. Denn sie sind natürliche Zweige. Aber die Voraussage ist, man muss Jesus Christus als Erlöser annehmen. Also diese Geschichte wird sich wiederholen. Genau wie damals Jerusalem vernichtet wird, so stehen wir vor dem Punkt, wo Jerusalem im Antitypus vernichtet werden soll. Die Steinigung von Stephanus ist eine andere Typologie für die Endzeit. Also in 2017, wenn die protestantischen Kirchen sagen, wir kehren zurück nach Rom, dann machen sie genau das Gleiche, den gleichen Fehler, den die Juden gemacht haben. Sie sagen, wir haben keinen Kaiser, wir haben keinen König, außer dem Kaiser. Und der Papst nimmt wieder die Oberstelle. Wenn dann eine Verfolgung kommt, denjenigen gegenüber, die da nicht mitmachen, weil sie Jesus Christus nicht aufgeben wollen, dann steinigen sie im Antitypus den Stephanus. Und dann kommt das Ende. Also ich behaupte nicht, 2017 ist das Ende der Welt. Aber ich sage, 2017 ist der Anfang des Endes. Denn sie werden sagen, wir haben keinen König, außer den Kaiser. Daniel 12, Vers 1. Und zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Möge Gott uns helfen, um im Buch des Lebens eingeschrieben zu sein. Hebräer 11, Vers 24. Durch Glauben weigerte sich Moses, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit dem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben. Das ist die Einstellung, die wir haben müssen. Da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren, denn er sah die Belohnung an. Durch Glauben, und das war doch immer der springende Punkt für den Protestantismus, durch Glauben verließ er Ägypten, ohne die Wut des Königs zu fürchten. Und so möchte ich einen Aufruf machen an die Protestanten. Durch Glauben verlasse den Hof Ägyptens, verlasse den Hof Babylons, ohne den König zu fürchten. Denn er hielt sich an den Unsichtbaren, als sähe er ihn. Denn nur nach einer kleinen Weile, so wird kommen der, der da kommen soll, und wird nicht lange ausbleiben. Mein Gerechter aber wird aus Glauben leben. Ohne Glauben ist es unmöglich. um Gott zu erfreuen. Wenn er aber zurückweicht, hat meine Seele kein Gefallen an ihm. Meine protestantischen Brüder, wollt ihr in 2017 zurückweichen? Wollt ihr den, für den ihr gekämpft habt, für den eure Väter gestorben sind, wollt ihr ihn aufgeben und einen irdischen Gottkönig wieder annehmen? Wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seele erretten. Möge Gott uns die Kraft geben, in dieser ernsthaften Zeit, wo wir in dem Antitypus wohnen, der gleich steht mit was in Jerusalem passiert ist, mögen wir den richtigen Entschluss machen und mögen wir Jesus Christus und Jesus Christus allein als König verehren. Amen.